Der FEMA Podcast. Redakteur am Mikrofon Benjamin Trimborn.
Herzlich willkommen zum FEMA Podcast, dem Podcast eurer Versicherungsmaklergenossenschaft. Ja, August, es ist immer noch warm, wie in der letzten Folge, aber lässt sich wohl zu dieser Jahreszeit kaum verhindern. Aber ich habe in dieser Folge wieder einen interessanten Gast dabei, einen, den ihr schon kennt. Der arbeitet gerade an 4 Büchern. Auf eins wollen wir uns gleich etwas fokussieren, aber ich würde sagen, ich hole ihn erstmal rein.
Okay, in der Leitung habe ich jetzt den Marc Latzer. Hallo Marc.
Hallo Benjamin, schön wieder dabei zu sein.
Ja, du bist wieder dabei, aber vielleicht für die, die dich noch nicht gehört haben hier in diesem Format, kannst du noch einmal sagen, wer du bist und wo du herkommst?
Ja, also ich bin Marc Latzer und arbeite im Hause der Generali bei der Dialog im Bereich der Maklerbetreuung als Feuerindustrie-Underwriter.
Okay, also und aber auch ganz arg als Buchautor unterwegs und deswegen unterhalten wir uns ja auch heute. Du hast ja, glaube ich, gerade 4 Bücher in Entwicklung, wenn ich mich richtig entsinne, ne?
Ja, also korrekt, also es waren jetzt also 4 Bücher parallel in der Pipeline. 2 sind jetzt also gerade ganz frisch fertig geworden und
ach so.
An den restlichen feile ich noch, genau. Aber ja, es ist wirklich alles brandaktuell, richtig.
Und darüber wollen wir uns mal ein bisschen unterhalten. BCM habe ich da gehört. Hier, Elementar. Was ich ganz interessant fand, war das Hundebuch. Vielleicht bei ihm, auch wenn es nicht so ganz zum Thema gehört. Aber was meinst du denn damit?
Ja, das Hundebuch, das ist vor 9 Jahren erstmalig auf den Markt gekommen, weil ich halt mal die Hunde als Hobby hatte.
Okay.
Und dann haben sich halt eben so ein paar Themen halt eben daraus ergeben. Und dann ist halt dieses Buch entstanden. Und jetzt einfach war es einmal wieder an der Zeit, da wieder Hand anzulegen, das Ganze wieder ein bisschen aufzubauen und so weiter. Und ich glaube, das Buch ist insofern ganz interessant, weil es einfach Hund und Mensch einfach zusammenführt. Man kann also wirklich so gucken, zu welchem Hund passe ich, also nicht umgekehrt, ne, welcher Hund passt zu mir, sondern es geht, das Buch zielt so ein bisschen darauf ab, also bin ich überhaupt für einen Hund geschaffen und,
ja,
und wenn ja, richtig. Wie sieht mein Alltag aus, welcher Hund passt also zu mir, da geht es also auch ganz viel um so Rassefragen, ne, es gibt ja die Hütehunde und so weiter und alles das findet man in diesem Buch halt wieder und ich glaube, es ist ein ganz guter Leitfaden geworden.
Ja, da steht auch mein Kollege Thorsten Hoffmann, also auch wenn das jetzt sehr speziell ist, Grüße gehen raus, immer für Jäger beraten zur Seite, welche Hunde sich da eignen, finde ich ganz interessant. Aber das mal allgemein zu fassen, ist ja auch ein schönes Thema. Und ja, man muss aber vorsichtig mit seinen Aussagen sein. Aber ganz gut, wenn man mal guckt, welches Tier da auch zu einem passt. Ne?
Also, das ist richtig, ja. Ja. Vor allem, ich finde auch die Herangehensweise ganz gut, dass man so quasi bei sich erstmal schaut, welcher Hund passt zu mir.
Genau.
Na, das ist dann ganz gut, ja.
Helf mir noch mal eben, was bedeutet denn BCM, wenn wir jetzt schon mal dabei sind? Das wird ja auch ein Versicherungsthema, hast du gesagt.
BCM ist ein relativ junges Thema, so jetzt auf unsere Assekuranz gesehen. Und BCM, ich sage jetzt mal im Deutschen, da geht es also quasi um die Fortführung des Geschäftsbetriebs im Störfall. Und dieser Störfall, den kann man halt eben aus ganz vielen unterschiedlichen Blickwinkeln sehen. Den kann man sehen, ich sag mal, aus behördlicher Sicht oder noch eine ganz andere Einfärbung kriegt das, wenn ich zu den sogenannten kritischen Infrastrukturen gehören will. Also wenn ich zum Beispiel einen E-Werk betreibe oder ein Wasserwerk, ja, dann ist der Blickwinkel nochmal ein anderer. Aber man kann natürlich auch dieses Kontinuitätsmanagement auf Deutsch auch natürlich auch aus Versicherungssicht sehen. Also klassischer Aufhänger zum Beispiel wäre also die Beleuchtung, welches Betriebsunterbrechungsrisiko hat der Kunde. Aber dadurch, dass mittlerweile so viele neue beziehungsweise parallel entstehende Sachen gerade auf den Markt kommen. Ich denke da zum Beispiel an das Kritis-Dach-Gesetz, was jetzt ja so Oktober, November kommen soll. Da werden ja dann die EU-Sicherheitsrichtlinien ja umgesetzt in Deutschland. Das wird also auch nochmal ein neues Thema werden. Da greifen mittlerweile so viele Zahnräder ineinander, dass also dieses BCM, glaube ich, in den nächsten Jahren deutlich mehr im Fokus rücken wird.
Wofür steht dann eigentlich die Abkürzung nochmal? Kannst du es noch einmal sagen?
Das ist Business Continue to Management.
Ach so, okay, dass man also normal weitermachen kann auf gut Deutsch.
Ja, das also, ist darauf reduziert. Ja. Ich habe es jetzt unnötig kompliziert gemacht, genau. Mach einfach weiter, genau. Das heißt das, richtig.
Da gibt es einen Fachbegriff. Also, sich quasi auch dagegen absichern von privatwirtschaftlicher Seite, wenn es mal schief geht, auf der Seite der Versorger.
Genau.
War das jetzt nicht zum Beispiel mit diesem Computercrash, als die ganzen Flugzeuge nicht fliegen konnten?
Ja. der Computercrash, der jetzt letzte Woche passiert ist, wegen dieser Sicherheitspanne in den Updates. Oder auch sehr, also in Anführungsstrichen, sehr schön damals auch zu sehen, wie das alles ineinander greift. Damals dieser Brandanschlag auf diesen Strommast von Tesla.
Ah ja, ja, ja.
Da war zwar Tesla vorrangig das Ziel und Tesla hat es auch ziemlich hart getroffen, aber wer sich erinnern kann, da war ja ein ganzer Stadtteil ohne Strom, ein komplettes Krankenhaus war ohne Strom und das sind zum Beispiel auch so Sachen, die auch in dieses BCM beziehungsweise in diese kritischen Infrastruktur mit reinspielen. Das ist zum Beispiel, wenn ich ganz kurz ausholen darf, zum Beispiel auch ja, ländermäßig, auch ganz interessant zu sehen, also ländermäßig meine ich jetzt also wirklich, also in Deutschland zum Beispiel gehören Autohersteller nicht zu den kritischen Infrastrukturen, in Frankreich hingegen zum Beispiel schon. Und Frankreich ist zum Beispiel in der Form ganz anders organisiert. Also ob diese Sache damals, die bei Tesla passiert ist, in Frankreich auch so passiert wäre, beziehungsweise mit der Tragweite so passiert wäre, fraglich. Aber daran kann man mal sehen, dass also innerhalb der EU diese Sachen wie kritische Infrastrukturen gar nicht einheitlich geregelt sind. Obwohl wir ja so wahnsinnig miteinander vernetzt sind, ne? Also nur mal als Thema Strom. Ja, wer kauft von welches Land kauft von wem Strom und verkauft Strom wieder. Also es ist ja wirklich mittlerweile schon kaum auseinanderzuhalten, welches Land macht was. Aber dann bei solchen wichtigen Punkten sind dann wieder solche großen Unterschiede.
Ja, das wundert einen schon bei so wichtigen Themen, ne? Aber na ja. Gut. Also BCM, das kommt dann auch auf uns zu. Also wir kommen gleich zu unserem Hauptthema, aber das andere Buch noch, Architektenhaftpflicht, gibt es da irgendwas Neues oder fasst du das einfach zusammen, was es schon gibt?
Na, das ist, da ist wirklich sehr, sehr viel neu dazugekommen. Da war es ja mal so, ich hatte ja auch mal ein, ich sag mal, berufliches Vorleben. Und da habe ich halt über viele Jahre dann halt mich auch um Architektenhaftpflicht halt eben gekümmert. Und ja, im Zuge dessen, ne, ist halt dann das Buch entstanden. Und ja, irgendwann war ich dann halt eben aus diesem Thema raus, also im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich habe dann halt eben so rechts und links gesehen, da hat sich ein bisschen was getan. Und dann habe ich mir gedacht, naja, also bevor du jetzt ein Buch auf dem Markt hast, was irgendwie so gar nicht mehr up-to-date ist, nimmst es vom Markt runter. Und das ist jetzt, glaube ich,
das gab's schon,
das gab es schon mal. Und ich glaube, das ist jetzt irgendwie 5 Jahre her, dass man das letzte Mal das Buch kaufen konnte. Und jetzt lag es halt, wie gesagt, ja fast 5 Jahre in der Ecke, wie man so schön sagt. Und jetzt einfach habe ich mir gedacht, so, jetzt setz dich nochmal hin, liest dich dann nochmal ein und jetzt machst du es nochmal neu. Und ja, ist, glaube ich, ganz gut geworden, ist jetzt ganz, hat einen ganz aktuellen Anstrich und befasst sich halt eben um das weite Feld der Architekten, Ingenieure und so weiter, genau.
Und trotzdem schaffst du es noch, nach England zum Fußball zu fliegen?
Ja, ja, das war aber auch Anfang Dezember, da war ja nicht mehr viel los.
Das ist noch ein bisschen her. Nee, aber jetzt kommen wir mal zu unserem Hauptthema. Du hast ja ein Buch gerade in der Pipeline. Ich glaube, das ist noch nicht auf dem Markt, wenn ich jetzt den richtigen Stand habe, das um speziell Elementar geht. Das fand ich mal ein interessantes Thema, weil dazu hatten wir schon mal einen Podcast mit einem Schaden bei meiner Kollegin Milena auch nochmal hier. Viele Grüße. Das kam sehr gut an und dann dachte ich, hole ich dich nochmal rein. Freue mich ja jedes Mal, wenn du dabei bist. Und da habe ich mich mal so ein bisschen durchs Inhaltsverzeichnis geblättert. Aber jetzt habe ich erstmal eben eine Frage gestellt, danach aber weitergeredet. Ist das schon auf dem Markt oder kann man das bald beziehen?
Ganz frisch auf dem Markt. Also man kann die Stunden noch zählen, wo es jetzt auf dem Markt ist. Und ja, ist, glaube ich, auch ein sehr interessanter Leitfaden geworden. Nicht ganz so dick wie die anderen Bücher. Das heißt also auch schlank gehalten, schöner roter Faden drin und befasst sich halt eben genau mit diesen Elementarschäden, also mit dem, nach dem Motto, also wenn Wetterereignisse, also dann Versicherungsschäden verursachen.
Also 159 Seiten, wenn ich das hier richtig. Nee, da geht es ja noch weiter. Blödsinn, was erzähle ich denn? 277 Seiten, da folgt ja noch eine Seite mit entsprechendem Inhalt. Genau, also schlank gehalten, einmal zusammengefasst. Aber so ein paar Sachen interessieren mich einfach mal. Und vielleicht ist es ja auch interessant, falls hier mal Kundinnen oder Kunden zuhören. Ne? Tornado, Zyklon, ist das so ein Thema in Deutschland? Oder ist es einfach nur der Gesamtheit geschuldet, dass es hier mit dabei ist?
Ja. Da muss man sicherlich auf zwei Punkte schauen. Also auf der einen Seite ist es sicherlich so, dass jetzt durch die ganzen neuen Medien auf solche Sachen schon mal eher jetzt in der jüngsten Zeit darauf hingewiesen wird. Die Leute haben einfach mal eher das Handy zur Hand und werden mal gerade mal so ein Tornado dann einfach mal filmen. Deswegen haben wir schon irgendwo, denke ich mal, den Eindruck, es wird mehr. Wobei man jetzt also wirklich gucken muss, ist es de facto wirklich mehr oder ist die Berichterstattung einfach nur besser?
Ja, ja.
Aber tendenziell ist es schon so, dass wir sagen können, Tornados werden ein Thema in Deutschland. Ob wir jemals in der Liga, ich meine, Gott möge es verhüten, ob wir jemals in der Liga von den USA spielen, mit der Häufigkeit und der Schadenträchtigkeit, weiß ich jetzt nicht, ich hoffe nicht. Aber es ist schon so, dass wir sicherlich häufiger durch den Klimawandel, wir werden häufiger damit zu tun haben. Doch, denke ich schon.
Und ich möchte jetzt nicht Bautechniken bewerten, aber ich weiß, dass es in Amerika so Schrauben gibt, womit man das Dach wirklich am Haus befestigt. Also die heben ja einmal das Dach hoch und lassen es dann wieder fallen. Ich kann es sagen, weil im Ostholz-Scharmeck, ne, ich glaube, das ist 20 Jahre her, da habe ich da mal kurz gewohnt, da gab es mal in der Tat eine Windrose. Die hat einen Baum rausgerissen, aber die Häuser standen noch. Ne? Also es war ganz interessant. Mhm. Ich weiß, Tornado-Windrose wahrscheinlich schon wieder was anderes, aber ich glaube auch, dass es uns nicht so doll treffen würde. Aber trotzdem muss es ja nicht sein, ne, dass es hier durch den Klimawandel dann entsprechend so entsteht. Und hier ist der nächste Punkt bei dir im Buch. Was unterscheidet denn ein Sturm und ein Tornado genau in seiner Wirkung?
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Der Tornado ist also auf jeden Fall schon mal deutlich kräftiger als ein Sturm. Der Tornado im Vergleich zum Sturm, wenn ich das mal so sagen darf, der geht schon fast chirurgisch vor. Das heißt also, er begrenzt sich. Ja, also er begrenzt sich wirklich auf eine bestimmten Einflugschneise, sag ich jetzt mal. Und da ist natürlich dann aber wirklich dann alles kaputt. Während der Sturm halt eher dann breiter aufgestellt ist und eine viel größere Fläche erwischt, dafür dann aber in der Regel nicht ganz so kräftig wie ein Tornado. Also es ist die Frage, was möchte man erleben? So ein Sturm, klar, kann natürlich auch sehr unangenehm werden. Dafür ist beim Sturm natürlich auch sicherlich die Häufigkeit höher, aufs Jahr gesehen. Und Tornado, klar, von der Auswirkung her schmaler gehalten, nicht ganz so häufig. Also von daher, so ein bisschen wie beim Lotto, ne? Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Tornado mich erwischt? Mhm. Aber ja, es ist also A in der Ausprägung und B in der Kraft ist der Unterschied.
Und jetzt hast du hier noch was geschrieben, das interessiert mich jetzt auch mal im Hinblick auf Versicherungsschutz. Gebührenärger. Welcher Gebührenärger kann dann kommen? Was meinst du denn damit in Verbindung mit Elementarschäden? Ist das absicherbar? Was kann da auf einen zukommen?
Ja, beim Gebührenärger, der schon mal auftreten kann, ist jetzt nicht ganz so häufig der Fall, aber das gibt es, diese Fälle. Da geht es also dann darum, was ist also, wenn also ein Wetterereignis da war, ich also geschädigt bin und dann zum Beispiel dann also die Feuerwehr zum Beispiel rauskommt und mir dann irgendwie hilft, also Keller auspumpt oder so. Okay. Und dann kann es sein, dass mich also dann für dieses Keller auspumpen als Beispiel mich dann also eine Gebührenrechnung erreicht. Und jetzt könnte man ja sich hinstellen und sagen, ja, aber das ist doch euer Job.
Ne, ja, und hätte ich jetzt auch gedacht.
Abwehren von Gefahren und so weiter. Und es kommt aber einfach auf so eine Feinheit an. Das ist aber mehr so eine juristische Geschichte, die also auch schon mal der Rechnungshof hier und da so auch schon mal angemerkt hat, dass die also da viel genauer hinschauen und auch viel genauer abrechnen sollen. Also im Sinne von häufiger abrechnen sollen. Und es geht einfach darum, ob die jeweilige Stadt einfach eine Katastrophe zum Beispiel ausgerufen hat. Und wenn das ist, dann ist der Einsatz umsonst. Und wenn das halt eben nicht ist, dann kann es sein, dass ich eine Rechnung bekomme. Ja, aber das wäre dann ein Thema, das könnte man dann sicherlich auch mal bei dem einen oder anderen Versicherer einreichen.
Also wäre das denn größtenteils versichert? Ich weiß nicht, wie du jetzt die Regelung der anderen Versicherer kennst.
Ich würde es auf jeden Fall mal darauf ankommen lassen, allein schon im Rahmen der sogenannten Schadenminderungspflicht. Es kann ja nur helfen, wenn der Keller möglichst schnell ja ausgepumpt ist.
Mhm. Ja,
klar. Und von daher, ich würde es auf jeden Fall mal versuchen, klar.
Ja, wir hatten das damals auch ganz oft in Bremen, Oslipshausen, dass uns mal der Keller unter Wasser stand, lag aber einfach da an den baulichen Gegebenheiten und da war irgendwie der Katastrophenfall. Also ohne Witz, einmal im Jahr hatten wir es, daher kenne ich das noch so gut, aber an der Rechnung muss ich auch meine Eltern fragen, interessiert mich mal. Okay, aber das erstmal, was kann man denn sagen, was so der häufigste Elementarschaden bei euch ist? Was ist denn das, wogegen man sich am ehesten absichern sollte? Natürlich, wenn man jetzt irgendwo in Nähe eines Flusses wohnt oder so, das ist was anderes, aber sagen wir mal unter relativ normalen Gegebenheiten.
Ja, also ich glaube schon, dass auf das Große und Ganze, ich glaube nach wie vor der Sturmschaden führt, weil das einfach jeden erwischen kann. An zweiter Stelle, denke ich mal, werden wir sicherlich mittlerweile den Regen, den Starkregen haben.
Ja.
Weil auch das, denke ich mal, wird mehr. Es ist zum Beispiel ja auch so, ich meine, Starkregen oder Schäden durch Starkregen sind ja eigentlich ja auch kein Mysterium oder irgendwie was ganz Neues, um das man sich kümmert. Also wer Zürs kennt, also dieses Bewertungssystem, wo ich also gucken kann, wo habe ich ein Hochwasserproblem oder halt eben ein Starkregenproblem. Dieses Zürs gibt es ja schon Jahre. Und dort wird schon wirklich sehr lange neben den ganzen Hochwassergefahrenklassen ja auch die Starkregengefahrenklassen ja auch ausgewiesen. Das heißt, diese Informationen, die liegen schon seit Jahren vor. Man hat da aber halt nie so, ich sag jetzt mal, ein Auge drauf gehabt.
Okay.
Und das wird sicherlich jetzt mehr. Also auch ich persönlich denke auch, das wird jetzt auch kurzfristig mehr von den Versicherern berücksichtigt werden, dieses ganze Thema. Und da werden wir sicherlich mehr von hören. Und wenn man in diese Tiers reinschaut, also in diese Bewertung reinschaut, dann gibt es ja unterschiedliche Klassen. Ja, es gibt ja diese Hochwassergefahrenklassen, haben wir ja 4 Stück von. Starkregen haben wir 3 Stück von. Und wenn man aber einfach mal schaut, wie viele versicherte Objekte liegen in welcher Zone, dann haben wir de facto in Deutschland eher ein Starkregenproblem als ein Hochwasserproblem. Und von daher denke ich mal, wird der Bereich auf jeden Fall zunehmen. Und da sollte auch dann der Fokus auf Nachbesserung sein oder irgendwelche Schutzmaßnahmen fürs Gebäude. Wovon ich zum Beispiel gar nichts unbedingt halte, ist dieses Thema Pflichtversicherung, weil das das Problem nicht löst, sondern quasi nur die Finanzierung. Aber überflutet wird es ja dann trotzdem oder der Keller läuft ja dann trotzdem voll. Und so, dass ich denke, also das Paket macht es am Ende des Tages. Also die Kunden werden, denke ich, in absehbarer Zeit damit lernen müssen, auch wirklich Hand anzulegen und ihre eigenen Objekte dann auch wirklich sichern zu müssen.
Aber wie denn zum Beispiel gegen jetzt Starkregen?
Das kommt so ein bisschen auf das einzelne Objekt an, aber da muss man sicherlich mal schauen. Erstmal der Unterschied, reden wir zum Beispiel über ein Bestandsgebäude oder möchte jemand neu bauen? Wenn ich zum Beispiel neu baue und ich weiß zum Beispiel, dass ich halt in so einer problematischen Zone bin, klar, erstmal grundsätzlich die Frage, muss ich dann da bauen? Man könnte den ganzen Podcast jetzt sicherlich auf 4 Stunden ausdehnen. Man könnte jetzt sicherlich auch zum Beispiel das Thema Ahrtal anschneiden. Ja, eine irre hohe Anzahl an beschädigten Gebäuden ist an Ort und Stelle wieder aufgebaut worden.
Naja,
halt. Fraglich, ob man das hätte so machen müssen. Ne? Aber ja, klar, also erstmal, wenn ich neu baue, ist das überhaupt der richtige Standort für mich? Wenn das aber dann so ist, einfach zum Beispiel umgekehrt denken. Also nicht mehr die Heizung, die teure Therme in den Keller, sondern nach oben packen. Ja, okay, das heißt also, wenn das Erdgeschoss schon mal geflutet wird, ist die teure Technik schon mal unterm Dach. Sowas. Dass man also da einfach mal schaut. Vielleicht ohne Keller bauen, wenn es geht. Das Gebäude vielleicht ein bisschen höher setzen und nicht immer alles immer so auf Straßenniveau. Kann man mit irgendwelchen Pumpen oder Drainagen arbeiten? Oder auch mal ganz anders gedacht, ist das überhaupt gerade da, wo ich baue? Oder habe ich vielleicht sogar Hanglage? Wir haben jetzt die Tage sogar einen nennenswerten Erdrutsch in Niedersachsen gehabt. Das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen.
Also, Niedersachsen. Aber nicht aus Friesland, oder?
Nee, das jetzt nicht. Okay, ja, aber es passieren momentan wirklich wettermäßig die verrücktesten Sachen. Und von daher, also dieses ganze Bauthema, ne, was mache ich mit dem Bestandsbau oder was mache ich mit dem Neubau und so weiter, allein das ist ein Riesenthema. Allein darüber können wir sich 1 Stunde unterhalten, glaube ich.
Ich habe zum Beispiel bei mir ein Hebewerk. Es ist zwar nicht so schön, was da so teilweise durchgepumpt wird und einmal die Runde bis übers Erdniveau macht, aber das habe ich halt unten drin, damit halt das Wasser nicht aus der Kanalisation hochsteigen kann. Ne?
Ja, zum Beispiel.
Das ist nichts anderes als ein Schlauch, für die es nicht kennen, der halt alles, was man so in die Toilette reinmacht, also die Bilder muss man sich jetzt echt sparen, einmal über Erdniveau pumpt, damit das Wasser halt nicht höher kommen kann durch die Leitung. Also man muss erstmal dieses Erdniveau übertreffen, was ein ganzes Stück drüber ist, um überhaupt unten überfluten zu können, aus der Leitung raus, ne?
Ja. Genau, diese Rückstauproblematiken zum Beispiel. Alles so Sachen, die man halt dann im Einzelnen sich anschauen muss.
Und wenn du jetzt dem Rückstau hier ein ganzes Kapitel widmest und auch Exkurs Rückstauklappe, gibt es da irgendwelche Neuigkeiten, irgendwas Neues, was man kennen muss? Oder ist es einfach mal zusammengefasst, was es so gibt?
Das ist einfach erstmal nur eine Zusammenfassung, was es so gibt. In der Rückstautechnik hat sich jetzt, glaube ich, nichts Wesentliches irgendwie verändert. Da sollte man einfach nur mal, vielleicht auch mal häufiger, ich weiß, wenn man baut, umbaut, das kostet ein irres Geld, habe ich auch alles hinter mich gebracht. Aber vielleicht sollte man wirklich einfach auch da in der Kalkulation einfach mal schauen, berücksichtige ich das schon von vornherein. Und dann ist das vielleicht auch mal eine ganz sinnvolle Investition direkt am Anfang. Weil ganz ehrlich, nachrüsten wird man es wahrscheinlich nicht mehr. Von daher ist dann da von der Reihenfolge vielleicht ganz gut, wenn man das dann im Vorfeld macht.
Ja gut, wenn man unters Haus muss, ist es meistens nicht günstig, ne?
Nee.
das ist dann das Problem. Aber die macht ja nichts anderes, als den Hausausgang zum Ausgang zu machen. Eingang nicht möglich, ne?
Genau, richtig.
Versichert ihr eigentlich noch im Ahrtal, wo du es gerade angesprochen hast, wenn man da jetzt Versicherungsschutz bei euch kriegen möchte?
Das kommt sicherlich auf den Einzelfall an. Es ist ja die Frage, ich meine, das Ahrtal war ja bis zu dem Hochwasser interessanterweise fast durchgängig komplett versicherbar. Da war ja von der ZÜRS-Einstufung waren die ja gar nicht so tragisch. Aber jetzt, wo man ja mal gesehen hat, was passiert ist, da ist halt eben die Frage, baue ich dann halt da eben nochmal, also von daher, das müsste man sich dann im Einzelnen nochmal anschauen, wie das da, was die Kunden da sich eben haben vielleicht einfallen lassen. Klar, wenn man natürlich dann die Fälle auf den Tisch kriegt, wo das komplette Haus irgendwie bis zur zweiten Etage unter Wasser war, gut, da muss man auch wiederum sagen, okay, was wollen die Kunden da machen? Die können ja schlecht eine Keimmauer um sich rumsetzen oder sowas. Ja. Das ist sicherlich auch ein schwieriges Thema. Aber auch hier zum Beispiel Ahrtal ist eine gute Sache, auch hier mit diesem länderübergreifenden Arbeiten. Jetzt hatte ich ja zum Beispiel dieses Thema mit Deutschland und Frankreich einfach mal nur so blind gegriffen, wie unterschiedlich das mit den Kritis gesehen wird. Aber das haben wir ja zum Beispiel bei unseren Bundesländern auch. Also die A, wer es nicht weiß, die fließt ja von Nordrhein-Westfalen bergab, ne, Richtung Rheinland-Pfalz. Und der größte Schaden war ja damals in Rheinland-Pfalz. Und jetzt hat Rheinland-Pfalz zum Beispiel als Land relativ viel gemacht, was den Hochwasserschutz angeht. Bei Nordrhein-Westfalen, sage ich jetzt mal, ist es eher ein bisschen ruhiger, was das angeht. Mhm. So, aber da ist ja auch schon wieder diese Thematik, da müsste man auch mehr zusammenarbeiten zum Beispiel oder sich besser abstimmen. Jetzt hat Rheinland-Pfalz total viel gemacht. Wenn jetzt aber das nächste Mal wieder so ein Ereignis kommt, ist es die Frage, hat das jetzt was gebracht, wenn Nordrhein-Westfalen da jetzt nicht so engagiert war, weil dann trifft Flut dann Rheinland-Pfalz dann doch voll. So, und da sind auch so zum Beispiel so Sachen, die man auch berücksichtigen sollte.
Sag mal, ich wohne jetzt an der Weser. Ist das eigentlich ein kleiner oder ein großer Fluss eher? Also ich denke mal, in Bremen eher der kleinere. Aber was ist denn gefährlicher, der große Fluss, wie jetzt meinetwegen der Rhein, oder der kleine Fluss?
Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Da ist natürlich auf der einen Seite natürlich der große Fluss, hat natürlich augenscheinlich mehr Wasser, also ohnehin ja schon. Und die kleinen, die belächelt man ja vielleicht auch so ein bisschen, ne, diese berühmten Rinnsale. Aber bei der Frage, was ist jetzt gefährlicher, kleiner oder großer Fluss, da ist es, sagen wir mal so, bei den kleinen Flüssen hat man so gut wie keine Vorwarnzeit.
Ah, okay.
Weil kleine Flüsse sind also nicht nur schmaler, sind in der Regel auch kürzer oder meistens auch irgendwie versteckter. Und die werden auch so vom Wetterdienst oder so auch nicht unbedingt detektiert, ne, also beobachtet in irgendeiner Form, weil es einfach auch zu viele sind. Wo will man da anfangen? So. Und bei den großen Flüssen, ne, Mosel, Rhein und so weiter, da haben wir entsprechende Messstellen und was weiß ich nicht alles. Die sind natürlich genau unter Beobachtung und so weiter. Und die kleinen, die laufen dadurch sehr schnell für ihre Verhältnisse sehr voll. Und dann haben wir innerhalb kürzester Zeit dann auf einmal ein Hochwasser beziehungsweise eine Welle, die sich also in Richtung Stadt oder den nächsten Fluss oder so halt eben bewegt. Von daher, kleine Flüsse haben halt eben so gut wie keine Vorlaufzeit. Und so gesehen, also meiner Meinung nach, sind die eigentlich ein Ticken gefährlicher. Auch wenn wir jetzt da nicht über die Wassermengen reden wie beim großen Fluss. Aber die Kürze der Zeit, das ist, glaube ich, ein Riesenproblem.
Gibt es denn da eine feste Definition zwischen klein und groß oder ist es einfach so vom Augenmaß her abzuschätzen?
Das ist eigentlich dann, glaube ich, eher eine Augenmaß-Geschichte, ja. Ja, okay. Ich glaube nicht, dass es da eine feste Definition gibt.
Und wir haben eben schon über Erdrutsch geredet, ne? Wie ist das denn eigentlich mit der Erdsenkung? Ist das jetzt nur in Kohleabbaugebieten, NRW als Beispiel, ein Problem oder auch generell?
Erdsenkungen ist generell ein Problem. Zum Beispiel, wir haben jetzt ja, wenn ich das mal so sagen darf, wir haben jetzt ja mittlerweile mehrmals im Jahr einen Jahrhundertsommer. Ne? Ist ja keine Besonderheit mehr eigentlich. So, und es ist ja de facto auch so, dass je heißer es wird, desto eher sinkt ja auch dann mal der Grundwasserspiegel. Und man muss sich einfach so vorstellen, Wasser ist Masse. Und wenn diese Masse nachher fehlt, dann entsteht ja ein Hohlraum, weil irgendwo hat sich das Wasser ja durchbewegt. Ach, und wenn dieser Hohlraum relativ weit oben an der Oberfläche irgendwie positioniert ist, und jetzt sagen wir mal, jetzt steht da ein relativ großes, schweres Gebäude vielleicht drauf oder irgendwie eine Brücke oder sowas, jetzt ist das Wasser weg. Das heißt, wir haben jetzt auf einmal nur noch quasi so eine Landzunge unter dem schweren Objekt und da kann es dann zum Beispiel schon durchaus sein, dass es dann da irgendwelche Setzrisse gibt oder das Haus vielleicht sogar komplett verschwindet. Ist übrigens auch gar nicht so unrealistisch. Ist jetzt zumindest hier in meiner Gegend, ich glaube vor 4 oder 5 Monaten in Unna passiert. Da sind glaube ich 3 oder 4 Häuser zack abgerutscht, also nach unten.
Also weil das Wasser weg war quasi.
Weil das Wasser weg war und weil das halt eben dann auch insgesamt natürlich auch so ein Abbaugebiet ist, ne, Ruhrgebiet halt eben, also haben sich wahrscheinlich noch so ein paar Sachen halt auch noch ungünstig irgendwie miteinander kombiniert. Also Erdsenkung ist durchaus ein Thema, doch.
Okay, auch interessant. Also dann hat man ja wirklich nirgendwo mehr ein Argument gegen eine Elementarschadenversicherung, oder?
Eigentlich nicht. Und ich muss auch wirklich sagen, so teuer sind die nicht. Nein. Im Zweifel würde ich immer sagen, lieber machen. Lieber nach 10 Jahren sich ärgern, dass man da was bezahlt hat und nicht gebraucht hat, als wenn man dann nachher steht und alles ist weg.
Ja, also das Ding, wie teuer es wird, wenn der Schaden eintritt, ne? Das ist ja, wenn ich mir eine Erdsenkung vorstelle, ich glaube, dann baut man neu, oder?
Ich glaube, also ich habe, das wäre mal eine ganz interessante Statistik, glaube ich, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei einem Elementarschaden die Objekte noch repariert werden können oder wirklich dann neu gebaut werden müssen. Das wüsste ich jetzt zum Beispiel auch nicht. Fände ich jetzt persönlich auch mal spannend, so eine Zahl. Aber ja, ich glaube schon, dass das solche Schadenereignisse sind, dass da solche Kräfte auf die Gebäude wirken. Ich glaube, die Quote, dass man komplett neu bauen muss, ist schon, glaube ich, sehr hoch. Und wenn es nach am Ende des Tages in Anführungsstrichen nur aus statischen Gründen ist. Ja, ich glaube schon.
Okay, ja, jetzt nicht das schönste Schlusswort, aber auf jeden Fall ja vielleicht ein gutes. Also wir tun ja auch was für die Kundschaft. Ne? Es ist ja nicht nur so, dass wir Geld nehmen. Wir schützen ja auch wirklich vor schlimmen Ereignissen. Deswegen ist es ja vielleicht sogar eine schöne Botschaft, die wir zum Schluss hatten, dass es eigentlich in ganz Deutschland gefährlich ist. Also, dass etwas mal passieren könnte. Wie wahrscheinlich ist es, darüber reden wir nicht. Aber wenn es passiert, dann wird es halt heftig. Das ist das Ding. Und ja, vielleicht, wenn jetzt Kundinnen und Kunden zuhören, kümmert euch drum. Ne? Wir haben hier tolle Ansprechpartner bei der FEMA und Ansprechpartnerin, tolle Maklerinnen, tolle Makler. Die können euch da bestens beraten, was ihr da machen könnt. Ich werde gleich auch noch ein paar Worte darüber verlieren, was es bei der FEMA so an Möglichkeiten gibt. Aber Marc, ich sag dir erstmal vielen Dank, dass du wieder dabei warst.
Ja, immer wieder gern.
Ich würde dich auch wirklich noch mal gerne zu deinen anderen Büchern reinnehmen, wenn die wieder fertig sind. Aber ja, warte mal ein paar Monate, dann rufe ich dich auf jeden Fall noch mal an. Würde mich freuen.
Alles klar, machen wir das so. Sehr schön. Vielen Dank.
Dann wünsche ich dir erstmal noch eine gute Woche und bis zum nächsten Mal.
Ja, bis dahin. Danke.
Das war's dann auch schon wieder für den August. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr im September wieder dabei seid. Mir hat's auf jeden Fall wieder Spaß gemacht mit dem Marc. Ich hoffe, euch doch auch. Ansonsten, ich habe das auch mit dem Marc abgesprochen, was ich jetzt noch sage. Natürlich denken wir an Elementarschadenabdeckung. Na, aber denkt auch ruhig mal an die Produktseite 14147 bei Aspario. Ohne jetzt diesen Versicherer besonders hervorheben zu wollen, also ist ein guter Versicherer, so ist das jetzt nicht gemeint, aber ist halt schon ein Novum, dass ich hier Elementar Solo so gut abschließen kann. Zürzone 1 und 2, na gut, Zone 3 auf Einzelfallprüfung, anfragepflichtig. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht klappt. Also, bleibt wie immer gesund, bleibt uns gewogen. Wenn ihr was habt, schreibt uns gerne an podcast@fema-ig.de. Und ansonsten, wie schon gesagt, bis zum nächsten Monat.